Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo Anselm.
Ja, hallo Nefeli. Ja, schön, dass wir jetzt unsere erste Folge machen können von Lux Brunch mit dem Buch, das du ausgesucht hast, Normal People von Sally Rooney. Was hat's damit auf sich?
Ich bin erstmal voll aufgeregt. Ich finde es toll, dass wir das machen. Ich bin auch voll glücklich darüber, dass wir dieses Buch nehmen, weil es jetzt gerade auch auf Deutsch erscheint und aber jetzt schon im Vorderrhein so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Allein über Instagram. Man sieht überall immer dieses Cover. Und es geht ja vor allem um zwei junge Leute, Marianne und Cornell, die sich in der Schule kennenlernen, die eigentlich keine Gemeinsamkeit haben, außer dass sie zusammen in der gleichen Klasse sind. Und es entsteht eine Liebesgeschichte, die sich über Jahre hinweg durchzieht. Jetzt wollte ich dich fragen, für dich ist ja die Schulzeit und vielleicht die erste Liebe ein bisschen länger her. Wie war dein Leseeindruck? Ist das ein für dich relevantes Buch? Und ja, mein Leseeindruck, den werde ich einfach später ein bisschen schildern. Aber ich bin total neugierig darauf zu hören, wie es dir erging.
Ja, das war eine sehr interessante Lektüre für mich. Und ich bin total froh, dass wir da drüber sprechen können. Dann werde ich das mal los. Weil ich immer wieder während des Lesens gedacht habe, oh, ist das ein schlechtes Buch? Und immer wieder auch gedacht habe, boah, ist das ein tolles Buch? Und dieses Hin und Her und diese beiden Perspektiven sich bis jetzt immer wieder abwechseln und ich dadurch dazu herausgefordert worden bin, mir mal die Frage zu stellen, warum ist das so? Warum finde ich das auf der einen Seite so gut und auf der anderen Seite so schlecht?
Darf ich gleich mal dazwischen fragen?
Bitte.
Was sind für dich die großen Themen in dem Roman?
Ich würde sagen, es ist eine ganz klassische Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichten aus der Literatur oder aus den Kinofilmen zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass zwei Menschen wirklich eine Anziehung zueinander haben, sonst wäre es nicht so interessant. Das ist hier gegeben. Und dass es Hindernisse gibt, die dieser Vereinigung im Wege stehen. Das ist ja auch gegeben. Und da gibt es halt klassische Hindernisse in der Geschichte der Literatur. Bei Romeo und Julia ist es ja so, dass die beiden Familien verfeindet sind und die sich gar nicht treffen dürfen. Das ist natürlich total spannend dann, wenn man sich nachts heimlich bei jemand reinschleicht und weiß, die Eltern rasten komplett aus, die bringen dich vielleicht um. Also dein oder dein Lover um. Da ist natürlich Druck im Kessel. Oder andere Hindernisse wären, der eine ist arm, die andere ist reich. Das ist hier gegeben. Oder beide kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Das ist ja auch gegeben. Du hast am Anfang gesagt, die haben nichts gemeinsam, außer dass sie zur selben Schule gehen. Das finde ich allerdings überhaupt nicht. Beide sind sensibel, sehr intelligent und ziemlich ehrgeizig. Die haben also charakterlich sehr viel gemeinsam, was sie auch zusammenhält und zusammenbringt erstmal. Aber zurück zu dem, was das Thema ist. Ich würde sagen, das wird schon im Zitat, das vorangestellt ist, klar gemacht, nämlich, dass zwei Menschen dadurch, dass sie sich aufeinander einlassen, ihren Lebensweg stark beeinflussen können. Und zwar zum Guten. Es ist also eine hoffnungsvolle Geschichte. Es ist eine ein Ja für die Liebesbeziehung. Und das 2020.
Ist das wirklich ein Ja für die Liebesbeziehung?
Ja, doch. Das heißt, Rooney, und das finde ich das Spannende, drückt auf so verschiedene Knöpfe eines modernen Gesprächs über, was steht einer Beziehung im Wege. Das wären einmal deine Freunde können dem im Wege stehen, dann kann das Geld problematisch sein, wenn das unterschiedlich ist, und dann können die familiären Prägungen, vor allen Dingen, wenn sie dich stark mit Selbsthass anfüttern, dafür sorgen, dass eine Beziehung doch scheitert. Und das hat sie alles in ihrem Buch drin, und das klingt ein bisschen so, als wäre das ein reines Debattenbuch. Aber diese, ich würde sagen, diese Themen, die man sonst bei Bento oder jetzt.de oder Edition F oder Missy Magazin liest, die sind hier schon zu einer richtigen Geschichte mit einer Entwicklung, mit einem Spannungsbogen oder sowas Ähnlichem. Da kommen wir gleich nochmal zu.
Sowas Ähnlichem.
Verbunden, ja. Ja, das ist, ja. Aber es gibt nicht den einen großen Konflikt, glaube ich, oder? Hast du einen ausgemacht?
Nee, habe ich nicht. Also mir erging es auch, das fand ich das Angenehme beim Lesen, dass ich das Gefühl hatte, ich gehe mit diesen zwei Charakteren mit, und natürlich, wie es immer so ist, wenn man sich längere Zeit mit einer Person beschäftigt oder mit sich selber beschäftigt, ist es nicht ein Thema, sondern die Themen gehen ineinander über und die Prioritäten werden auch, also die gehen so im Handschlag voneinander weg oder zueinander zu. Und du hast ja am Anfang gesagt, das war für dich teilweise ein gutes und dann wieder ein schlechtes Buch.
Mhm.
Woran hast du das eine oder das andere festgemacht? Ich frag dich jetzt wie so ein Fragekatalog aus.
Ja, warum nicht? Also,
ich bin einfach so neugierig.
Ich habe die erste Seite gelesen und gedacht, das würde ich vermutlich nicht weiterlesen, wenn Nefeli mir das jetzt nicht hier aufs Auge gedrückt hätte. Ich lese die einfach mal vor.
Och nee, wirklich?
Ja, damit man auch mal einen Eindruck von der Sprache bekommt.
Ich finde immer Textstellen vorlesen immer so ein bisschen altbacken. Oh Gott, du hast ja richtige Notizen gemacht zu der ersten Seite.
Nee, ich habe nicht Notizen zur ersten Seite, sondern zum gesamten Buch gemacht.
Auf die erste
Du hast in
Seite.
Deinem lachsfarbenen Buch auch Notizen gemacht. Ja, das wollen wir nicht verschweigen.
Unser Podcast heißt nämlich übrigens Lachsbrunch. Ich lebe das Konzept aus.
Nee, also von mir aus kannst du das altbacken finden. Ich finde aber, wenn man eine Textstelle vorliest, die vor allen Dingen einfach die erste Seite ist, dann bekommen die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Gefühl dafür, wie so ein bisschen die Sprache von Sally Rooney ist, wobei das nur ein Ersteindruck ist. Also man kann da auch noch mehr dazu sagen. Und daran kann ich dann erklären, warum ich das eigentlich gern weggelegt hätte.
Dann schieß mal los.
Als Connell klingelt, macht Marianne die Tür auf. Sie trägt immer noch ihre Schuluniform, aber ohne den Sweater, also nur Bluse und Rock, und sie hat keine Schuhe an, nur Strümpfe. Oh hey, sagt er. Komm rein. Sie dreht sich um und geht den Flur runter. Er folgt ihr, schließt hinter sich die Tür. Ein Stück weiter in der Küche pellt sich seine Mutter Lorraine die Gummihandschuhe ab. Marianne hüpft auf die Küchentheke und greift nach einem offenen Glas Schokocreme, in dem noch ihr Teelöffel steckt. Marianne hat mir erzählt, dass du heute die Ergebnisse von den Probeklausuren bekommen hast, sagt Lorraine. Wir haben Englisch gekriegt, sagt er. Die kommen einzeln zurück. Willst du los? Lorraine faltet ordentlich ihre Gummihandschuhe zusammen und legt sie unter die Spüle. Dann nimmt sie die Klammern aus dem Haar. Connell findet, dass sie das auch im Auto hätte tun können. Und wie ich hörte, lief es für dich sehr gut, sagt sie. Er war Klassenbester, sagt Marianne. Okay, und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Und ich frage mich, ja, das ist ja schön, dass die da irgendwo sich unterhalten, aber es geht um nichts. Es ist völlig banal. Es gibt keinen Konflikt, der angedeutet wird, nichts, was mir versprochen wird. Und dass die Frau irgendwie, die Marianne da in so einem Schokoglas rumlöffelt, das mag ja als erotische Anspielung taugen, die finde ich dann aber nicht so interessant. Und wenn es da steht, sie hüpft auf den Küchentresen, stelle ich mir so einen Frosch vor und denke, was ist das für eine Sprache? Jemand hüpft auf den Tresen. Kurzum, da passiert nichts. Das holt mich nicht ab. Und von solchen Stellen gibt es in dem Buch einige, wo Menschen sagen, und, also so, liebst du sie? Ja, hey, ich glaube schon. Echt? Ah ja, das ist doch schön für dich. Naja, ich dachte auch, das wäre schön, aber es fühlt sich nicht immer nur schön an. Hey, ja, yeah, I love her. Und denkst so, Leute, übertreibt es nicht mit diesen banalen, zähen Szenen. Ich sehe auch ein weiteres Problem, nämlich, dass ganz viel in dem Buch zusammengefasst und erklärt und erläutert wird und ganz wenig Geheimnis bleibt. Es gibt ja so diesen Schreibtipp, kann man sagen, show, don't tell. Also zeig mir anhand dessen, was die Personen tun, sagen oder nicht tun, was in ihnen vorgehen könnte. Also lass mir als Leserin oder Leser selbst die Möglichkeit zu interpretieren, was da passiert. Das wird hier oft nicht gemacht, sondern man guckt entweder aus seinem Kopf in die Welt oder aus ihrem. Und da wird eigentlich immer ganz genau auch gesagt, was in diesem Kopf vorgeht. Und einzelne Handlungen werden dann noch beschrieben und bewertet. Was dazu passt, dass beide ziemlich verkopft sind. Was aber auch dazu passt, dass Sally Rooney den Leser und die Leserin so bei der Hand nimmt, dass man keine eigene Denkleistung eigentlich machen muss. Es gibt ein paar Stellen, wo es Auslassungen gibt, wo man selber sich was zu denken kann, aber das muss man nicht. Es ist eine sehr leichte Lektüre, für auch gut und gut geeignet, auch für Leute, die eigentlich ungern lesen. Und das ist aber für mich ein Kriterium für die Qualität von Literatur, wie viel ich als Lesender selbst mitgestalten kann, wie sehr ich herausgefordert werde, wie sehr ich mich wirklich fragen muss, was denkst denn du selber dazu? Und je mehr ich bei der Hand genommen werde und alles erklärt bekomme, desto mehr Langeweile kommt auch auf. Aber das klingt jetzt, das sind jetzt die negativen Aspekte und oder ein paar davon. Ich habe noch viel mehr.
Also negative.
Ja, ich würde sogar sagen, das Buch ist auf drei Ebenen eine Mogelpackung und genau deswegen ist es erfolgreich. Aber bevor ich das ausführe.
Das ist ein harter Vorwurf.
Ja, der ist fies. Aber bevor ich dieses fiese Urteil dann gleich noch erläutere, will ich dich erstmal fragen, was du denn an dem Buch gut gefunden hast.
Vieles. Also ich sehe auch bestimmte Dinge in dem Buch auch kritisch. Das möchte ich als erstes sagen. Ich finde, das ist ein Buch, das in erster Linie nicht von der Sprache lebt. Also man liest es nicht mit Liebe zum sprachlichen Detail, sondern man liest es wirklich aus Interesse zu den einzelnen Figuren, die aber, finde ich, gut erzählt werden. Sally Rooney macht etwas, was ich spannend finde. Das Buch wird in Kapiteln erzählt und die Kapitel wechseln sich immer ab, dass man einmal mehr in Marianne's Kopf hineingucken kann und dann wieder in Cornells Kopf hineingucken kann. Und das funktioniert, dass es sich aber trotzdem sehr natürlich lesen lässt. Also, dass ich mir nicht denke, das ist jetzt ein kompletter Bruch oder so, sondern die Perspektiven fühlen sich sehr wahrhaftig an. Und ich habe auch häufig das Gefühl gehabt, das sind jetzt Menschen, mit denen ich auch befreundet sein könnte, die ich ambivalent finde, die ich...
Das habe ich auch befürchtet, dass das so Freunde von dir sein könnten.
Ja, genau, es könnten Freunde von mir sein, die mich in den Wahnsinn treiben, wenn ich mir denke, komm in die Putte, es kann doch nicht sein, jetzt entscheide dich einfach mal. Und das fand ich aber schön, weil es sind Charaktere, die eigentlich keinen Sollzustand, also es ist kein Sollzustand, es ist nicht so, der Mensch hat so zu sein, also Sally Rooney erzählt uns nicht, wie die Menschen zu sein haben, sondern die erzählt uns so die Unsicherheiten von jungen Leuten, wo ich mir denke, ja, ich glaube, so fühlen sich tatsächlich sehr viele, so führen auch viele ihre Beziehungen mit dem immer ein bisschen hinhalten, also es fühlt sich immer an, als hätten beide so ein Stöckchen und würden sich voneinander immer so ein bisschen wegschieben wollen, aus Angst vor wirklicher Nähe, aber, und das fand ich tatsächlich das Berührende, dass es trotzdem eine Geschichte ist von zwei Personen, die, das hat mich tatsächlich sehr tief ergriffen, also die lösen sich immer wieder, aber dass trotzdem diese stille Verbundenheit und die wissen, naja, egal was ist, man kommt ja doch irgendwie zueinander zurück und egal mit was für einem, also egal, was für einen Stempel man draufsetzt, egal, ob die zusammen sind oder nicht zusammen sind, die haben so eine tiefe, tiefe Vertrautheit. Und das finde ich einen sehr humanistischen Gedanken, dass man nicht sagt, es geht gar nicht darum, die große Liebe zu finden. Es geht darum, einfach die Person zu finden, der du vertrauen kannst. Man muss dazu sagen, Marianne kommt aus einem Haushalt, der zwar sehr reich ist, aber nicht mit sehr viel Liebe ausgestattet ist.
Ja.
Also viel Geld, but no love.
Ja, ja. Ja.
Sie hat auch einen Bruder, der teilweise auch gewalttätig wird und es gibt viel Alkoholismus. Das sagte ich, während gerade Ansinn zum Bier griff.
Ja.
Und mich hat das sehr berührt, dass sie dann wiederum jemanden wie Cornell kennenlernt, der in den ersten 30 Seiten ihr schon verspricht, ich werde dir nicht wehtun. So. Also diese Versprechen, die sie sich machen, kommen schon sehr früh. Also es wird eigentlich sehr früh schon geht diese Beziehung sehr in die Tiefe, wo man sich denkt, also mir ging es auch zu schnell beim Lesen. Ich dachte so, warum ist das so? Andererseits,
sie leckt den Schokolöffel halt ab und da werden seine Ohren rot. Und da ist
und
es so wie ein Geschenk.
Nee,
das ist Magic dann.
Die brauchen das aber auch. Und dieses Brauchen habe ich den beiden sehr geglaubt, bis zum Ende. Und ich finde es schön, dass ihr so etwas wie diese Liebe passiert, die einerseits so simpel ist und gleichzeitig, also so mit viel Vertrauen ausgestattet ist, aber sie trotzdem fordert. Und Marianne war auf jeden Fall auch der Charakter, mit dem ich, naja, stimmt nicht, ich habe mit beiden eigentlich gleich viel mitgelitten, aber am Anfang war ich auf jeden Fall mehr bei Marianne. So, und das hat sich dann aber auch wieder, ist immer hin und her geblieben, was ich aber auch gut fand. Das war so die eine Stärke des Buches. Und dann fand ich dann, also dann muss ich auch noch dazu sagen, dieses Buch ist für mich ich fange jetzt nochmal anders an, verzeih. Also, man sagt ja im Grunde, Serien würden jetzt heutzutage Romane abholen. Dass man auf einer Party nicht mehr so wirklich über Romane spricht, sondern man redet jetzt über die neueste Netflix-Serie. Und ich finde, dieses Buch liest sich wie eine Netflix-Serie.
Ja.
Und das ist insofern ganz gut, weil ich viele Personen in meinem Freundeskreis habe, die nicht besonders viel lesen und die mich dann fragen, aber ich weiß gar nicht, womit ich jetzt das Lesen anfangen soll. Denke ich mir, lest Normal People,
ja.
Weil das ist ein guter Anfang für ja. Literatur, wenn man eigentlich vor allem wieder im Serienmodus drin ist. Das ist total das Geschenk für die Literaturwelt, kann man sagen.
Ja, das, also da würde ich überhaupt nicht widersprechen und ich möchte auch zu deinen berührenden Worten über diese humanistische Facette des Buches, dass da ein Mensch, der doch durch seine Familie ziemlich beschädigt worden ist, dass er jemand anders trifft, der ihn stärkt und aufbaut und ihm Rückhalt gibt. Das sehe ich auch so und ich möchte auch sagen, was mir in dem Buch gut gefallen hat, warum ich das ziemlich schnell und ziemlich gerne gelesen habe, war, dass mir die beiden, Marianne und Cornell, die in so einem, ich glaube, westirischen, kleinstädtischen Milieu aufwachsen, total sympathisch gewesen sind.
Ja.
Und das musst du als Autorin ja auch erstmal hinbekommen, dass du Figuren schilderst, wo du nicht denkst, oh ey, boah, die nerven nur rum. Sie nerven zwar auch ein bisschen, aber dazu auch vielleicht erst gleich. Mir sind die sympathisch gewesen, weil bei beiden merkt man schnell, sie sind sensibel, sie haben die Fähigkeit, ehrlich zu sein, sie sehen sich nach Offenheit und Vertrauen und bemühen sich darum. Sie sind beide super klug, das ist aber etwas, das wird mehr behauptet als gezeigt, wie ganz vieles in dem Buch behauptet und nicht wirklich dann dargestellt wird, sondern ich muss das einfach glauben. Aber natürlich findet man kluge Leute irgendwie immer, wenn die irgendwie auch noch zerbrechlich sind und Themen haben, sympathisch. Und was mich ganz leicht kriegt, und das ist auch, war auch eher Marianne als er, ist so ein verlorenes Wesen in der Schule. Keiner mag sie. Sie schminkt sich nicht, sie ist Außenseiterin, sie ist hochintelligent und sie sitzt da und sagt im Unterricht, wieso darf ich nicht aus dem Fenster gucken, warum muss ich mir die Scheiße hier anhören, ich lerne hier nichts. Mhm. Und da sagt natürlich mein eigener innerer Schüler, der ich war und der innere Anarchist, yes, Marianne, I'm on your side, wir sind im selben Team. Und Cornell ist ein ganz toller Typ, er hat eine super sympathische Mutter, er selber ist feinfühlig, schüchtern, zurückhaltend, gleichzeitig ein sehr starker Kerl, der im Footballteam, oder das ist so ein anderer Sport, ich weiß nicht, die werfen da so einen Ball in die Luft und treten den aus, ich weiß nicht, was die
Iren
da,
die
Iren machen da irgendwas total Gefährliches, glaube ich, das ist schlimmer noch als Fußball, aber sie machen's, ich weiß leider nicht, wie es heißt, also er ist so markant und kernig und ist auch total beliebt und gleichzeitig ist er scheu, sensibel und ein angehender Literat, also eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau, wo, glaube ich, ganz viele Leserinnen, die jetzt vielleicht hier zuhören, sagen, okay, gib das Buch mal rüber. Ich schau mir das mal an. Der klingt ganz gut.
Ich muss da kurz einwerfen. Es gibt einer der meiner Lieblingsszenen im Buch ist auch, da guckt sie ihm beim Fußball, bei dieser Ballsport. Ich weiß auch nicht, was das
ist. Bei diesem archaischen Männerscheiß.
Genau,
zu.
Sie guckt ihm zu und hat dann den Gedanken, und den fand ich sehr schön. Und für solche Gedanken mochte ich nämlich das Buch, dass sie sich dachte, ich würde ihm gerne beim Sex zusehen. Ich möchte gar nicht jetzt explizit mit ihm unbedingt Sex haben, aber ich glaube, es sieht wunderschön aus, wenn er Sex hat. Mhm. Und ich wäre gerne dabei. Mhm. Und das sind solche Gedanken in dem Buch, weil ich dachte, die haben sowas, sowas sehr Zärtliches.
Fragen wir mal anders. Wo fühltest du dich in dem Buch verstanden, gesehen? Waren das solche Stellen, wo du denkst, endlich spricht's mal einer aus, was in meinem Kopf vorgeht?
Wenn ich diese Ballsportarten sehe.
Wenn ich diese Typen da so verschwitzt auf dem Feld rumrennen sehe. Denke ich auch so, ich muss nicht Sex mit denen haben, aber ich würde ihnen gerne dabei mal zugucken. Weil der Unterschied von dem Ballspiel zum Sex ist ja gar nicht mehr so groß.
Ja,
ne?
das
ist
stimmt.
So körperlich und so leidenschaftlich und so im Flow. Wenn's
Nein,
gut
das,
läuft.
Das war jetzt keine Szene, mit der ich mich absolut identifiziert habe. wo fühlte ich mich abgeholt? Ich
glaube, ist ein blödes Wort, abgeholt, oder?
Ja, das ist schwierig. Also,
wie nennen wir das richtig? Also, wo hast du das Gefühl gehabt, da spricht das Buch etwas an, was mir wichtig ist und wo ich froh bin darüber, dass es mal vorkommt? Vielleicht sollte man das so sagen. Abgeholt, das ist ja.
Ich lese ja gar nicht so nach Situationen, sondern ich bleibe eigentlich immer eher bei den Charakteren.
Mhm.
Und ich muss sagen, die Mutter von Cornell, Lorraine.
Ja, die Putzfrau bei ihrer Mutter.
Genau, das muss man auch dazu sagen. Also nochmal, um die Machtverhältnisse klar zu machen, weil darüber möchte ich auch nochmal mit dir reden. Wer hat eigentlich in der Beziehung mehr Macht? Also ich finde allgemein so die Dynamik zwischen den beiden nämlich extrem spannend.
Mhm.
Das gibt das Buch nämlich auch ganz gut her, finde ich. Aber also, Marianne kommt aus einem reichen Haushalt und die Putzfrau der Familie ist Cornells Mutter. Lorraine heißt die Mutter. Und ich finde zum Beispiel, die ist ein großartig schön geschriebener Charakter. Die ist alleinerziehend, die widersetzt sich auch ihrem Sohn, die sagt ihm auch, wenn sie findet, er hat Scheiße gebaut, auch moralisch gesehen, also die mischt sich auch gerne mal
sie
in seinen...
Sie ist Yoda-Jedi-Meister eigentlich.
Ja.
Sie ist die moralische Instanz, sie ist die, die den Überblick behält und sie ist die, die ihrem Sohn auch einfach wirklich sagt, was wir als Leser ihm zurufen möchten.
Ne? Genau. Und dabei ist sie trotzdem...
Get your shit together, boy.
Ja, man wünscht sich aber genauso eine Mutter für alle.
Ja. Also dann wäre die Welt, dann wären die Männer auch nicht so beschissen.
Ja.
Aber das will ich jetzt nicht sagen, dass die Männer so beschissen sind, weil die Mütter als schuld sind. Das wäre jetzt fies, aber natürlich...
Oh, das stimmt.
Ne, das aber, so darf man es nicht sehen, aber...
gilt aber nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen.
Ist eine coole alleinerziehende Mutter. Ja,
ja genau. Ja. Also ich glaube, mehr Menschen würden der Welt was Gutes tun, wenn es mehr Mütter gäbe wie Lorraine, weil Lorraine einem so viel Liebe schenkt. Also sie schenkt ja nicht nur ihrem Sohn Liebe, sondern auch Marianne.
Absolut, ja.
Und sie ist ja eigentlich eine sehr einfach gezeichnete Frau in der Hinsicht, dass sie ist Putzfrau, hat aber so eine Würde.
Und eine große moralische Klugheit.
Total.
Und ich glaube, solche Menschen gibt es natürlich, die diese Trinity College Bildung nicht haben, aber die, wie man so blöd sagt, ihr Herz am rechten Fleck haben. Nein, die einfach wirklich nie so korrumpiert worden sind, dass sie vergessen haben, was richtig und was falsch ist.
Ja.
Und das macht sie gut. Das ist ganz schön, ja.
Und das hat mich sehr tief berührt. Also da muss ich sagen, dass man so, also sie war zum Beispiel eine der Gründe, warum ich das Buch sehr gerne gelesen habe, dass ich dachte, hey, wenn dieses Buch, das von einer Mit-20-Jährigen geschrieben worden ist, schafft, eine so tolle Mutterfigur zu zeichnen, dann bleibe ich gerne dabei. Ich fand sogar die Mutter eigentlich interessanter als die, also ich würde mich jetzt freuen, wenn es einen Fortsatzroman geben würde, den um die Mutter geht. genau, das war aber einer der Gründe. Ich fand natürlich aber trotzdem auch, also diese Machtfrage zwischen Marianne und Colonel extrem spannend. Also man, am Anfang ist sie ja die Unbeliebte in der Schule und er ist ja der beliebte Sportler. Dann im Grunde verändert sie ja, also Marianne verändert Colonels Leben, indem sie ihm zuspricht, nicht, ich glaube, der hatte eigentlich vor, Jura zu studieren.
Genau, in Galway.
Man muss dazu sagen, ja. Der Roman spielt 2011, also mitten in der Rezession, mitten in der Wirtschaftskrise. Ja. Irland geht das beschissen eigentlich. Ja. Und man könnte,
davon kriegen wir aber nichts mit.
Das nur am Rande.
Spielt keine Rolle in dem Buch.
Ja, das stimmt. Aber also es ist trotzdem eigentlich ganz gut, das vielleicht im Hinterkopf zu behalten. Weil man könnte ja meinen, Colonel kommt aus einer armen Familie. Sein Ziel wäre es eigentlich, vielleicht mal Geld zu verdienen. Was entscheidet er sich? Er will Literatur machen. Und er sagt dann auch selber so, naja, es gibt ja eh keine Jobs für uns. Mhm. Also warum mich überhaupt bemühen?
Mhm.
Und Marianne verändert dadurch Colonels Leben. Der macht also das, worauf er Bock hat. Geht
was in ihm angelegt ist auch, er ist eigentlich ein Literat in der Mache.
Ja.
So, ne?
Ja. Ja, er ist ein guter Beobachter. Beide sind gute Beobachter.
Ja, wie die Sally Rooney.
Ja, genau, Sally Rooney.
Die kann dann ihre eigenen guten Beobachtungen beide in den Kopf legen. So.
Das stimmt.
Das macht sie auch gut. Ja, das mit dem, wo du eben gesagt hast, diese Szene, dass sich Marianne überlegt, dass sie ihm gerne beim Sex zusehen würde, fand ich auch eines von mehreren Beispielen, wo sie so schöne kleine Alltagsbeobachtungen ihren Figuren mitgibt. Und das ist beim Colonel genauso gut wie bei Marianne. Mhm. Also es gibt da keine Abstufung, oh, bei der Frau gelingt es ihr besser als beim Mann, das kann sie bei beiden gleich gut, finde ich beides oft plausibel.
Genau, und dann kommen diese beiden jungen Leuten, also in der Uni, die trennen sich zwischendurch natürlich, und plötzlich ist sie die Beliebte und die Schöne und die Begehrenswerte,
ja.
Und er muss sich erstmal neu finden. Es ist alles nochmal quasi auf Null. Und da möchte ich mit dir darüber reden, wer hat mehr Macht in der Beziehung? Warum überhaupt dieses vermeintliche Machtspielchen. Was passiert da eigentlich?
Naja,
ist da ein Konflikt? Und was man vielleicht dazu sagen, Anselms Lieblingswort ist nämlich das Wort Konflikt. Und ich denke, vielleicht gibt es nämlich da einen Konflikt.
Ja, vielleicht nicht so einen richtig essentiellen, also nicht so richtig lebensbedrohlichen, aber es gibt, sagen wir mal, Konfliktpotenzial, das aber nicht ausgespielt wird in dem Buch. Das wäre das mit der Mogelpackung. Aber heute thematisiert man das in bestimmten Worten, dass natürlich Beziehungen nicht frei sind von Machtverhältnissen, die in der Gesellschaft sind. Aber das ist ja das Thema aller großen Liebesgeschichten, nämlich wie sehr prägt die Gesellschaft und die Familie, die in dieser Gesellschaft besteht, also unsere kindlichen Prägungen, unser Verhältnis zu einem individuellen Menschen, den wir dann lieben oder glauben zu lieben. Heutzutage spricht man dann über Symmetrienbeziehungen. Man sagt dann zum Beispiel, alter Mann, junge Frau, das ist asymmetrisch. Der Mann hat viel mehr Erfahrung, viel mehr Macht, das ist tendenziell ausbeuterisch und das ist so typisch für diese männerdominierte, also patriarchalische Gesellschaft, dass man sich so eine junge, hübsche Frau anlacht und der alte Joschka Fischer oder Gerhard Schröder Typ schmückt sich mit der wie mit einer Trophäe und sie profitiert von seinem Geld und da sagt man, das sind ungesunde Machtverhältnisse, zum Beispiel könnte man das sagen. Oder jetzt könnte man sich fragen, ja, darf denn dann eine junge Europäerin einen schwarzen Flüchtling heiraten? Ist das nicht auch ein unfaires Machtverhältnis, weil sie dann hier in dem Land voll die Hosen anhat und er ist irgendwie so in der gesellschaftlichen Hierarchie weiter unten, hat weniger Sprachkompetenz, kennt sich nicht aus im Land, kriegt vielleicht keinen Job. Ist das auch eine Asymmetrie? Das ist aber eine, über die wir, glaube ich, nicht so reden. Wir reden mehr über die jungen Frauen und die alten Männer. Das triggert die Leute anscheinend. Oder ist es vielleicht auch ein Machtverhältnis, wenn der alte Sack total abhängig ist von einer jungen, schönen Frau, weil er das für sein Selbstbild braucht und die junge Frau führt ihn am Nasenring durch die Manege. Das ist vielleicht auch ein Machtverhältnis. Oder aber die eine Person hat einen großen sozialen Status, weil sie aus der Upper Class kommt. Und an der Schule ist das noch völlig unwichtig, weil die Leute sich da nicht für interessieren, das eher peinlich finden, dass sie so, ja, so reiche Eltern hat, so neureiche Eltern. Aber am College, wo dann die meisten aus Akademikerhaushalten kommen, die da hingehen und wo einfach die Klassengesellschaft sich selber reproduziert, würde man sagen, also sich selbst nochmal immer wieder neu aus sich selbst heraus erschafft, da ist sie plötzlich besser aufgehoben, weil sie weiß, wie man da mit den Leuten redet. Sie hat den Stallgeruch, würde man sagen. Sie passt da gut hin. Und er wirkt dann so ein bisschen wie das Landei und der Footballspieler oder was sie da spielen, der da so ungelenk in der Gegend rumsteht, nicht weiß, wie man ein Sektglas hält, nicht weiß, dass man zum Beispiel, wenn Leute über Kant reden, nicht sagt, du, ich weiß nicht, was der geschrieben hat, sondern dass das ein typisches bildungsbürgerliches Spiel ist, nicht darüber zu reden, was man nicht weiß, sondern alle zitieren irgendwas, haben die Bücher nicht gelesen und fühlen sich cool. Aber das ist ein Spiel. Und von außen durchschaut man das manchmal nicht. Das sind alles Machtverhältnisse, die in dem Buch angerissen werden, aber die eigentlich nie zu einem wirklichen Konflikt führen. Noch ein weiteres Machtverhältnis, das finde ich persönlich das Spannendste, ist, wenn der eine aus einem liebevollen Elternhaus kommt und der andere aus einem, wo es wenig Liebe und viel Gewalt und viel Missachtung, Abwertung und Missbrauch gab. Und das finde ich sehr schön. Du kannst so reich sein und so upper class, wie du willst und so den hohen Status haben. Wenn du aber nicht geliebt worden bist als Kind, fühlst du dich trotzdem extrem minderwertig vermutlich. Und jemand, dessen Mutter Putzfrau ist, die ihn aber geliebt hat und die sich selber lieben konnte, die ein gutes Verhältnis letzten Endes zum Menschsein haben durfte, ist der vielleicht in allen Belangen doch irgendwie überlegen. Und das wäre das Schöne an dem Sally Rooney Roman, dass sie diese ganzen Power Structures, wie wir heute sagen, die Machtverhältnisse in Beziehungen, sich anguckt und zu dem Ergebnis kommt, geliebt werden und lieben können, das ist eigentlich die eigentliche Macht. Das ist die eigentliche Power, um die es gehen könnte. Zumindest interpretiere ich das so. Ob sie das selber so sieht, weiß ich nicht. Aber das fände ich dann eine schöne Sichtweise.
Mir ging es dann auch beim Lesen so, dass für mich war das Tragische bei Marianne, dass sie möchte ja unbedingt geliebt werden und sie möchte ja eigentlich auch unbedingt lieben. Und abseits von der Beziehung, die sie zu Connell mal führt und mal nicht führt, die anderen Beziehungen, die sie nach dem Elternhaus abschließt, sind eigentlich auch alle von Gewalt gezeichnet. Also die Freundschaften,
destruktive die sie sich so, genau, sind destruktive Beziehungen, würde man sagen, zerstörerisch. Ja.
Total. Und das, da habe ich sehr mitgelitten, weil ich dachte, ich wünsche ihr so sehr, dass sie das selber hinterfragt, dass sie eben nicht Beziehungen sucht, bei denen sie absichtlich bestraft wird. Aber sie kommt immer wieder in diesen Mechanismus rein, dass sie im Grunde bestraft werden möchte. Das fand ich sehr spannend.
Das ist wirklich spannend und ich glaube, dass das auch nicht unglaubwürdig ist, dass sich das erotische Begehren eines Menschen um frühe Kindheitsprägungen herum entwickelt. Und wenn die stark von Abwertung gekennzeichnet sind, kann es sein, dass man zum Beispiel als Frau sagt, ich bin selbstbewusst, ich bin aufgeklärt, ich bin feministisch. Aber scheiße nochmal, sobald so ein gewalttätiger Typ reinkommt, fühle ich mich mega hingezogen zu dem. Und warum jetzt auf dem Feld plötzlich, wo es so tief in meine Persönlichkeit geht, das? Allerdings, da denkt Marianne nie drüber nach. Das wird einfach so gemacht. Und sie spricht auch mit ihrem Cornell, der mal ihr Geliebter und mal ihr Freund ist, da nicht wirklich drüber. Und dieses spannende Thema reißt der Roman halt an, wie halt auch das Thema Klassenunterschied angerissen wird und das Thema sozialer Status. Aber, und das meine ich mit Mogelpackung, all das führt weder zu einer wirklich lebenswichtigen und tiefgehenden Liebesgeschichte, noch führt es zu einem extrem gesellschaftskritischen Entwurf, noch ist es formal große Literatur. Es ist das, was man Middlebrow nennen könnte im Englischen, also es ist Unterhaltungsliteratur, die sich gut liest, die aber schlau ist, interessante Beobachtungen hat, auch literarische Momente hat. Ich finde die Sprache anders als du nicht so nebensächlich. Ich finde, dass sie oft knapp, lakonisch und präzise ist, im Präsens erzählt, also immer schön in der Gegenwart und einfache Sätze, die die Situation klar beschreiben. Und das ist jetzt schon mehr als einfach nur so ganz billig heruntergeschrieben, aber manchmal ist es eben auch doch nur billig heruntergeschrieben. Aber na gut, das ist halt auch ihr zweites Buch und wir werden sehen, was in Zukunft kommt. Aber richtig Großes erwarte ich von ihr nicht mehr.
Die großen Erwartungen des großen Ansemnefts.
Ja, das möchte ich noch kurz erklären mit der Mogelpackung. Es ist einfach so, eine Liebesgeschichte bekommt ihr gesellschaftskritisches Potenzial dadurch, dass ich merke, in der Gesellschaft gibt es so brutale Mechanismen, dass etwas so Schönes wie das individuelle Hingezogensein von zwei Menschen verhindert wird. Das passiert ja aber nicht. Es wird nicht verhindert. Wenn es Probleme gibt, dann machen die beiden Turteltäubchen die sich selber, weil sie, obwohl sie über alles reden können und total gut nah miteinander sind, dann plötzlich über so ganz banale Dinge nicht miteinander reden können und sich dann deswegen 5 Monate trennen, wo man so sagt, okay, ja, kann passieren, man ist jung, man ist verwirrt, man hat Konflikte mit sich selbst, ist jetzt nicht völlig unplausibel, auch wenn ich es nicht immer so nachvollziehen kann. Aber zum Beispiel das Geldproblem, ja, dass er aus einer nicht besonders betuchten Familie kommt und auch mit seiner Putzfrau, Mutter vielleicht an einem Trinity College wirklich ein Außenseiter ist, weil die meisten haben irgendwie dann selber akademische Eltern. Das wird so ein bisschen angerissen, dass er sich da nicht so wohl fühlt und dass er da einsam ist. Aber es dauert keine 15 Seiten, dann bekommt er ein Stipendium. Und das ganze Geldproblem ist gelöst. Ist das große Gesellschaftskritik? Es funktioniert doch alles.
Aber da möchte ich mit, also
ja,
ich habe im Nachgang sehr viel über den Titel nachgedacht. Mhm. Normale Menschen.
Ja.
Und ich dachte darüber nach, dass, obwohl die beiden so gebildet, so intelligent sind, eigentlich auch so sehr interessante Charakterzüge haben.
Zum Beispiel, was findest du an Cornell interessant?
Seine Zurückhaltung.
Dass er so schüchtern ist und vorsichtig.
Er ist so vorsichtig, gar nicht unbedingt schüchtern.
Mhm.
Der muss auch nicht immer schüchtern sein, der ist auch nicht immer schüchtern.
Mhm.
Aber der weiß, sich zurückzuhalten.
Mhm.
Der hat sowas, und das schätze ich sehr an Menschen. Wenn ich merke, sie könnten jetzt viel sagen, aber sie machen es einfach nicht. Weil sie lassen auch andere Menschen mal den Vortritt oder sie haben auch gar nicht das Bedürfnis danach.
Mhm.
Das wusste ich sehr zu schätzen. Also wir haben eigentlich so zwei kultivierte Menschen, die sich, also Marianne studiert dann ja auch Geschichte und Politik und eigentlich interessieren die sich ja sehr fürs Weltgeschehen, wird behauptet, wie du sagst, es wird aber nicht ausgesprochen.
Das ist auch eine Sache, die behauptet wird und die nicht vorkommt.
Genau.
Ich glaube, einmal reden sie über Palästina, dass es da so ungerecht ist, was die Israelis mit denen machen.
Ja,
aber und Sally Rooney kommt halt aus einem marxistischen Haushalt, da ist man auch mal ein bisschen antisemitisch.
Es wird doch dann auch irgendwie so diskutiert, dass Marianne dann irgendwie so einen Typ datet, der dann irgendwie den Holocaust irgendwie verneint und so. Also es behauptet Cornell und so. Also es kommen dann immer so, es kommen eigentlich so Gesprächsfetzen durch, wo man merkt, die könnten sich über die große Welt unterhalten oder darüber nachdenken, aber sie machen das nicht.
Nein, weil es eigentlich nur um eine total bürgerliche Liebesbeziehung geht und da hätte man zu Shakespeares Zeiten noch gesagt, das taugt höchstens zur Komödie. Romeo und Julia war eine Tragödie und das war eigentlich total ungewöhnlich, weil man damals sagte, die persönliche Liebe von zwei Leuten ist bestenfalls zum Lachen. Im Vergleich zu den großen gesellschaftlichen Problemen, die wir haben. Welche Herrschaft haben wir? Müssen wir hungern? Welchen König haben wir? Was ertragen wir hier? Wann kommt der Feind?
Hm.
Und heutzutage ist natürlich das Allerwichtigste, bekomme ich meinen Schatzi? Und dahinter ist der Klassenkampf und ob die Leute in Afrika verhungern, total egal.
Ja, aber das,
und das
meine
ist
ich.
Das total Traditionelle und Reaktionäre an dem Buch. Es ist halt nicht ein Aufruf zu irgendwas anderem als persönliches Wohlbefinden. Und deswegen ist es auch so beliebt.
Aber das finde ich eben interessant, weil man hat eigentlich zwei Menschen und das ist doch oft, man denkt sich doch, also mir geht es oft, dass ich am Ende des Tages schäme ich mich dafür, wie viel ich eigentlich über persönliche Sachen nachdenke.
Mhm. Und das wolltest du sagen, Normal das People. Ich. Das ist eine Kritik an diesen Normal People.
Genau.
Ist.
Im Grunde, wow, ich habe das so jetzt gelesen,
okay,
dass ich dachte, du hast zwei Menschen, die so viele Talente eigentlich hätten.
Und nichts daraus machen,
sie machen nichts
außer
daraus,
um sich selbst zu kreisen.
Genau. Und sie können gar nicht anders, weil sie einfach immer noch normale Menschen sind. Und der normale Mensch ist nicht dazu, ich denke am 80% des Tages, denke ich über meine persönlichen Befinden nach.
Ja, 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 ja.
Ich denke darüber nach, wer mag mich nicht, was möchte ich, jetzt, was möchte ich, wenn ich keinen Kaffee getrunken habe, was möchte ich, wenn ich gerade hungrig bin. Allein diese Zwischenzustände, die ich am Tag habe, die nur davon abhängig sind, ob ich Kaffee getrunken habe oder nicht, es ist wahnsinnig. Und trotzdem würde ich ja davon ausgehen, ich lese Zeitung, ich beschäftige mich mit dem Weltgeschehen, ich interessiere mich für gesellschaftliche Themen, aber trotzdem, es sind nur 5% des Tages, in denen ich vielleicht, na, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich könnte
also 4%.
Ich könnte viel mehr machen,
ja,
aber ich mache es nicht, weil es dann trotzdem die persönlichen Befindlichkeiten sind, die mich durch den Tag lotsen.
Ja.
Und so ging es mir beim Lesen. Ich habe mich teilweise drüber aufgeregt. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Die denken den ganzen Tag nur über ihre Beziehung nach. Und dann dachte ich, ja gut, aber es ist...
Und über ihre Karrieren vielleicht noch.
Genau.
Also es geht nur um persönliches Fortkommen.
Und es ist so ehrlich und nachvollziehbar.
Ja, okay. Das ist natürlich ein total spannender Punkt, dass du das Buch dadurch nochmal adelst, indem du Sally Rooney eine Gewitztheit der Gesellschaftsanalyse unterstellst, wo ich nicht weiß, ob es zutrifft, aber sagen wir mal wohlwollend, sie wollte nicht nur eine schöne Liebesgeschichte schreiben, die ein paar kleine Hindernisse hat, sondern eben auch unsere Befangenheit in Selbstbezüglichkeit zeigen. Dann muss ich dem Buch aber vorwerfen, es tut das, was es angeblich spiegeln will und ist davon nicht zu unterscheiden. Von einer Gesellschaftskritik und einer Gesellschaftsbestätigung ist das nicht, es ist der Unterschied nicht zu machen. Und lustig ist aber, dass in dem Buch eine Stelle vorkommt, wo über Lesungen gesprochen wird und dass die einfach nur die bürgerliche Kultur widerspiegeln. Und ich zitiere das mal aus der englischen Fassung, weil mir das sehr gut gefallen hat, weil ich das auch schon öfters gedacht habe. Das ist eine von diesen schönen Beobachtungen. Ist jetzt leider auf Englisch, können wir dann übersetzen. Literature, in the way it appeared at this public readings, had no potential as a form of resistance to anything. Also Literatur in der Art und Weise, wie sie auf diesen öffentlichen Lesungen erschien, hat überhaupt kein Potenzial, überhaupt keine Möglichkeit, Widerstand zu irgendetwas darzustellen. Und davor kommt noch, he knows that a lot of the literary people in college see books primarily as a way of appearing cultured. It was culture as class performance. Also Kultur, um zu zeigen, ich gehöre zur Elite, zur bürgerlichen Klasse. Und natürlich ist da was dran. Nur frage ich mich, ob Sally Rooney bereits aus diesem Vorwurf raus ist, indem sie das einmal kurz erwähnt. Und das meine ich mit Mogelpackung. Und das ist total beliebt, glaube ich. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das heißt, du äußerst ein bisschen Kritik, bist aber ansonsten genau das, was du den anderen vielleicht vorwirfst. Ich nenne es das Frittenbudenphänomen. Das muss ich kurz ausführen, weil mir das schon öfters in der Literatur begegnet ist, was mir in meiner Bonner Kleinstadt begegnet ist. Da machte plötzlich eine Frittenbude auf, die sich selbstbewusst Frittebud nannte, wo junge, tätowierte, coole Kerle und Frauen mit Nasenring zu Rockmusik Currywürste und Pommes verkauft haben. Und alle jungen Leute sind hingerannt und meinten, boah, voll geil, ich esse das so gern. Ich sagte, okay, das sind Currywürste, das sind Pommes.
Und Anselm war einer der tätowierten Männer mit Nasenring.
Ich musste Geld verdienen. Ich war jung und brauchte das Geld. Nein. Aber nimm einfach das, was immer schon gut ankam bei den Leuten und verpass ihm einen neuen Anstrich. Bring 3-4 marxistische Zitate und bring ansonsten eine bürgerliche Komfortzonen-Liebesgeschichte, wo alle sagen, oh, das ist so ein schüchterner oder so ein zurückhaltender, aber gleichzeitig auch so starker Mann. Und die haben von Anfang an, von Seite 30 an tollen Sex, können über alles reden, sind hochintelligent, kriegen ein Stipendium, tralalalala. Und ach ja, das sind so normale Leute. Nein, das sind die 5%, wenn überhaupt, die dieses Glück haben, so leben zu können. Und wir alle anderen müssen gucken, wie wir mit unserer Scheiße klarkommen. Fick dich, Sally Rooney.
Und dann ließ er sich noch ein Tattoo stechen mit I hate Sally Rooney.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber die sieht ja auch in ihren Videos, wenn man die so sieht, auch aus, als ob sie irgendwie gerade als Juniorpartnerin in der Kanzlei eingestiegen wäre. Und ich traue der nicht über den Weg. Das ist eine Karriere-Bitch. Das ist eine Heuchlerin, die dieses marxistische Gedöns und dieses Klassenkampfbewusstsein genauso benutzt, wie sie es bei diesen Zitaten sagt, nämlich als Performance ihrer eigenen Bildung, ihrer eigenen Zugehörigkeit zur neuen jungen Elite. Und das finde ich sehr spannend. Ich finde es gut, dass wir drüber reden.
Ich finde es auch gut, dass wir über diese Karriere-Bitch reden.
Ich bin nicht neidisch.
Ich wäre auch gerne eine Karriere-Bitch.
Das bist du doch.
Ich muss sagen, also ich gebe dir in einem Punkt recht, dass das Buch gut mogeln kann, alleine durch das Cover. Es hat einfach ein wunderschönes Cover. Ich bin auch auf dieses Buch gestoßen, weil ich es über auf Instagram gesehen habe. Und man kann das Buch so auslegen, wie man es gerade braucht. Und das macht es natürlich einfach, um ein beliebtes Buch zu sein. Und ich glaube, wenn man 10 verschiedene Menschen fragt, warum sie das Buch gerne gelesen haben oder nicht gerne gelesen haben, du findest auch immer unterschiedliche Meinungen dazu.
Mhm.
Und das, finde ich, macht es aber interessant. Und da muss ich Sally Rooney, glaube ich, ich glaube, die ist einfach irre intelligent.
Bestimmt. Also
ich glaube, ich traue ihr auch nicht über den Weg. Mhm. Ich möchte, glaube ich, nicht mit ihr Kaffee trinken. Ich möchte nicht mit ihr in der Kneipe sitzen.
Ach, das würde man, glaube ich, noch überleben.
Nee, ich glaube, ich wäre sofort eingeschüchtert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die schüchtert mich extrem ein.
Mhm.
Und das ist aber okay. Also ich beobachte sie, glaube ich, in der Zukunft sehr gerne weiter. Sie sagt ja selber, dass sie eigentlich ja nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte, dass es ihr schon zu viel Trubel ist. Ich kaufe ihr das nicht ganz so ab. Aber man
sieht,
und man muss auch da, also ihr Background, um das kurz so zu sagen, so, sie ist jetzt 29, sie hat, bevor sie geschrieben hat, sie hat eigentlich debattiert in der Uni.
Ja, so Debattierwettbewerbe, diese Europameisterin im Debattieren, richtig. Das ist natürlich schon spannend.
Das ist insofern spannend, weil man ja viel in der Literaturkritik über ihre Sprache redet, dass man sagt, das ist teilweise plump und so. Ich finde, sie macht das, wie es gute Redenschreiber machen. Sie sagt die Sachen frei heraus und sie ist irre überzeugend dabei. Ich glaube ihr deswegen sofort, dass sie Europameisterin beim Debattierwettbewerb war. Ich glaube, die kann einfach Sachen sehr schnell in leichten Worten erfassen.
Ja, ja.
Und einfach, also ihre literarische Qualität ist Überzeugung. Einfach überzeugend sein.
Aber sie hält auch manchmal so große Themen hoch, ohne dass ich ihr jetzt zutraue, sich damit auszukennen. Ein Beispiel. Cronell verfällt in eine Depression. Wir müssen jetzt nicht sagen, wie und warum. Und dann schreibt sie so aus seiner Sicht, ein oder zweimal hatte er eine Panikattacke. Und dann beschreibt sie die, so wie man das bei Wikipedia nachlesen kann. Und ich weiß, ja, das Entscheidende bei einer Panikattacke beschreibt sie nicht. Vermutlich, weil sie es nicht kennt oder nicht recherchiert hat oder nicht mit Leuten, die sowas hatten, gesprochen hat. Und wenn du eine hattest, dann ganz sicher sagst du nicht, ich hatte sie ein oder zweimal.
Mhm.
Du weißt, ob du sie 2,5 oder 3 oder 4 Mal hattest, weil das merkst du dir. Und das ist auch nicht das, was manche junge Leute denken, oh, ich hatte eine Panikattacke, so, ich war mal ein bisschen schlecht drauf oder ich habe irgendwie nachts so Zustände bekommen und habe mir Sorgen über die Zukunft gemacht. Panikattacke ist schon was Spezielles. Und das ist ein Beispiel von so mehreren, wo ich denke, ja, da werden jetzt so die großen Schilder hochgehalten, aber weißt vielleicht trotzdem nicht, wie das ist. Auch so ein bisschen mit den traumatischen Erfahrungen und diesen sexuellen Sachen, um die es dann bei Marianne geht. Ich möchte aber mit dir noch über die Serie reden.
Ja, bitte.
Wie du die fandest.
Ja.
Das sind ja 12 sehr kurze, halbstündige Teile. Und ja, ich glaube, Sally Rooney hat da selber beim Drehbuch mitgeschrieben.
Die ersten 6 Folgen.
Ach so, die ersten 6 Folgen. Ja, wie fandst du das?
Also, ich finde es als erstes spannend, dass ich das Gefühl hatte, du kannst die Serie und das Buch eigentlich nicht zeitgleich, aber von der zeitlichen Länge her ungefähr gleichzeitig beenden. Also die Serie ist ja irgendwie so, hast du in 5 Stunden durch und das Buch hast du eigentlich auch vielleicht in 5 Stunden mhm. durch. Das fand ich spannend. Also deswegen, weil ich das Buch ja auch manchmal als Serie empfunden habe, empfand ich das als sehr befriedigend, als ich dann feststellte, oh, es gibt jetzt wirklich eine Serie dazu.
Endlich.
Endlich. Ja. Ich kann also quasi meinen Leseeindruck, der sich wie eine Serie anfühlte, jetzt auch nochmal als Serie erleben. Und dann fühlte sich die Serie wie ein Roman an. Nein, das leider nicht.
Wow. Sind wir doch endlich in der Postmoderne. Ja.
Was ich spannend fand, die Sexszenen.
Ja.
Das waren, glaube ich, die schönsten Sexszenen, die ich je gesehen habe. Und ich muss da nochmal auf Marianne am Anfang des Romans zurückkommen, wenn sie sagt, sie guckt gerne Cornell dieser Ballsport an, und sie würde ihn gerne beim Sex zusehen, aber sie möchte gar nicht unbedingt dabei sein. So ging es mir ein bisschen bei den Sexszenen, dass ich dachte, schön, dass ich mir das angucken darf. Ich muss jetzt gar nicht mit dabei sein.
Hast du es alleine geguckt?
Ich habe es alleine geguckt.
Ich habe es mit meiner Freundin zusammen geguckt.
Und dann habt ihr es ausgeschaltet.
Ja.
Nee, ich habe es alleine geguckt und ich fand das. Manchmal habe ich das bei Sexszenen, dass ich mir denke, oh Gott, ich will gar nicht hingucken. Oder dass sie mich langweilen oder dass ich denke, das sieht einfach komisch aus, was die da machen. Und da fühlte sich das wirklich intim an.
Mhm.
Und ich fand, dass Sex in der Serie fast als Kommunikationsmittel genutzt worden ist.
Ja.
Das ist ja im Roman gar nicht mal so doll. Also es gibt auch, Sex spielt im Roman auch eine Rolle, aber nicht so vehement wie in der Serie. Also in der Serie wird ja quasi durchgehend gevögelt.
Also nicht, dass jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sich da zu viel versprechen, aber es gibt pro Folge vielleicht so 2 Minuten Action.
Ja, was in einer Folge, also ja, die Folge ist ja schon, nur 30 Minuten lang.
Ja, ja, ist schon ordentlich.
Und es ist immer sehr ästhetisch. Es ist immer wunderschön, aber nicht so, dass man sich denkt, so ach, das ist jetzt mir zu abnormal, dass diese wunderschönen Menschen, die so für sich glatte Haut haben, so wunderschön aussehen beim Sex. Sondern nein, es ist einfach, ich fand die sehr... Ich hatte richtig einen Respekt davor, dass ich dachte, erstmal Respekt vor diesen Schauspielern und Respekt zum Mut zu schönen Sex.
Ich finde es total spannend, weil ich sehe es auch wie du, das sind irgendwie, ja, das ist ein komisches Wort, schön gestaltete Sexszenen, weil sie wirken innig, intim. Es geht nicht um Sportsex oder um Pornosex. Es ist irgendwie eine Verbindung zu spüren. Die gucken sich an, die kommunizieren viel miteinander. Sie reden auch manchmal nach dem Sex. Es gibt auch Szenen, wo es nicht klappt. Also was vielleicht auch Menschen, die das sehen, tröstet, dass sie denken, ach so, Emotionen spielen beim Sex doch eine Rolle. Man kann irritiert sein. Oder man redet miteinander während des Aktes und da passieren schöne oder weniger schöne Dinge. Das ist alles sehr liebevoll. Und gleichzeitig ist mir was durch den Kopf gegangen, was ein Freund von mir mal als Reportage geschrieben hat über so eine Art, ja, politisch korrekten Porno, wo er bei dem Dreh dabei war. Und wo einfach Leute ganz freiwillig, so Studenten sich getroffen haben und dann zusammen rumsaßen und Flaschendrehen gespielt haben, sich dann irgendwann ausgezogen, so zurückgezogen und dann miteinander intim geworden sind. Das wurde dann mit mehreren Kameras aufgenommen. Das war so ein Projekt so, das soll nicht der brutale, patriarchale, frauenunterdrückende Abspritz-Sex sein, sondern wir wollen hier so den neuen feministischen oder auf Konsens und Emotionen beruhenden Porno drehen. Und er meinte, was ihn daran so irritiert hat, dass er das eigentlich noch brutaler fand, weil die Leute mit ihren Emotionen ausgestellt werden und sich nicht hinter ihren Rollen, die sie sonst in dieser Porno-Scheiße haben, verstecken können und in diesem Ausagieren nach vorgeschriebenem Skript, sondern wirklich total geweint haben, weil dann der eine mit ihnen nicht wollte und
oh Gott, das bricht mir das Herz.
Ja, und man dann sagt, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Kapitalismus 2.0. Du machst deinen Job doch wirklich gerne. Du gehst doch wirklich hochmotiviert zur Schule. Du willst doch wirklich aus Begeisterung lernen. Du willst doch wirklich das Kapital für andere vermehren, weil das dein persönliches Baby ist. Und du zeigst doch deine Gefühle bitte auch dabei. Du bist doch nicht nur ein Roboter. Nein, deine Gefühle, die gehören uns auch. Und da denke ich, ja, vielleicht bin ich zu negativ. Ja, ich bin ein verbitterter alter Sack, da haben wir's. So, jetzt ist es raus. Aber ich denke so schön das ist, das geht mich nichts an, was zwei Menschen intim da machen. Ich will das gar nicht sehen, was also Cornell und Marianne machen. Abgesehen davon, dass ich beide sehr gut aussehend finde. Ich finde beide super attraktiv. Marianne mit diesen klugen, schwarzen Augen und diesem sehr wandlungsfähigen Gesicht. Und Cornell, der aussieht, als ob er gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen wäre und eigentlich traumatisiert, gebrochen, schweigend am Tisch sitzt oder aus dem Fenster guckt und man denkt immer, jetzt noch Pianomusik und das Gute ist, sie kommt dann auch immer. Es ist immer Pianomusik und man denkt so, wann war nochmal die Phase mit den Emos eigentlich? Hm. Meine Güte, da sitzen zwei junge Leute und die meiste Zeit gucken die wie so betröppelte kleine Entenküken und sagen so Dinge wie, do you love him? I think so. Okay, then I go. Und man denkt, sag mal, Leute, was stimmt mit euch nicht? Ihr seid 22 oder am Anfang 17. Was ist hier los? Was geht? Also auch so wahnsinnig erwachsen, so wahnsinnig schwer alles, so wahnsinnig romantisch, so wahnsinnig beschwert. Ist das heutzutage so? Du kennst dich ja aus, du hast ja mit solchen Leuten zu tun. Du bist ja wie alt? 24.
24, ja. Ich bin auch immer so, ich sitze auch immer am Tisch und denke mir, do you love him? Ja. Das sind auch immer die Kneipengespräche.
Oder das ist eine Fantasievorstellung, dass man so tief und
also wenn ich
klaviermusikmäßig dann durch die italienische Pampa laufen will.
Also mein ganzes Leben ist immer mit Pianomusik eigentlich begleitet. Ich weiß gar nicht, was du falsch gemacht hast bei dir. Ich habe das quasi mitgebucht.
Ja, bei mir ist Steel Drum.
Nee, ich glaube schon, dass, also wenn ich auch in die Jugend zurückdenke und so die Jugendlichen lieben, das fühlt sich schon teilweise ernster an und schwerer und auch unendlicher, als es ist, wenn man sich später verliebt.
Ja, 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 stimmt. Und also da muss ich zugeben, das war bei mir auch nicht anders und ich habe auch wirklich ganze Dramen daraus gestalten können, die so Breitbandformat hatten.
Absolut. Ja, ja. Und das mag ich eigentlich an dem Buch, weil ich finde,
aber jetzt manchmal, zurück zur Serie.
Ja, zurück, aber das macht auch die Serie. Also ich finde, okay, bei der Serie, ganz vieles, was in dem Buch an Emotionen ist, wird in der Serie wiedergespiegelt. Das finde ich, haben die sehr gut gemacht. Also ich finde, diese Serie hat allgemein sehr viel richtig gemacht.
Ja, sie ist dem Buch ziemlich nah, ne?
Total, auch die Dialoge.
1:1.
Wo man manchmal im Buch dachte, okay, die Dialoge funktionieren nicht, plötzlich funktionieren sie in der Serie.
Also Kunden, die das Buch mochten, werden auch die Serie mögen.
Ja.
Und andersrum.
Ja. Ich denke schon. Mhm. Und was ich aber erstaunlich fand, wo ich mich dann selber angezweifelt habe, es gibt eine Szene im Buch, in der Cornell mit sexueller Gewalt in Berührung kommt.
Jawohl, super, dass du es ansprichst, ist mir auch aufgefallen.
Warum
super.
Bekommt das kaum Raum in der Serie? Ich bin wahnsinnig geworden. Das war für mich eine der Schlüsselszenen im Buch und ich dachte,
dass Männer auch vergewaltigt werden oder zumindest missbraucht werden können, wird hier einfach rausgeschnitten. Genau, und zwar als einzige Sache. Von allen
Sachen. Alle Sachen kommen wirklich eins vor. Und da kommt es einfach viel zu kurz. Und ich dachte mir so, stimmt was mit mir nicht, dass ich dem irgendwie zu viel Bedeutung beigemessen habe? Oder was ist da schiefgegangen?
Also das Buch nimmt das sehr ernst, ne? Also
total.
Cornell stürzt im Vollsuff mit einer Lehrerin ab, die ihn da eigentlich ausnutzt und er will das nicht.
Nachdem er aber nicht mehr in der Schule ist, muss man auch dazu sagen.
Ja, es ist kein Missbrauch des wie nennt man das denn? Er ist kein Schutzbefohlener mehr von ihr. Ist also auch legal vermutlich. Und während man früher und auch oft heute noch über sowas völlig hinweggehen würde und sagen würde, ein Typ, der soll sich nicht so anstellen, der soll froh sein, wenn einer was von ihm will oder wo ist das Problem, nimmt Sally Rooney das genauso ernst, wie sie es nehmen würde, wenn er ein Mädchen oder eine Frau wäre und es ein Lehrer wäre. Und das fand ich total sympathisch. Das fand ich total gut, dass man einfach mal es ernst nimmt, dass vielleicht auch das angeblich starke Geschlecht sich extrem unwohl fühlen kann in solchen Situationen, auch wenn es natürlich Unterschiede durch die ganze Gewaltgeschichte der Jahrtausende gibt und so. Aber er ist sensibel und für ihn ist das super unangenehm und er leidet darunter. Und das Buch nimmt das sehr ernst. Und in der Serie haben sie es rausgeschnitten.
Ja, das war das Einzige, wo ich dachte, also wo ich wirklich fassungslos war beim Gucken, wo ich dachte, ich habe dann noch ein Buch nachgeblättert und dachte, habe ich dem zu viel Bedeutung gegeben? Was ist da schiefgegangen? Aber ansonsten muss ich sagen, es lohnt sich, diese Serie zu gucken. Ich habe sie wirklich sehr gerne geguckt. Ich habe die auch in einem Stück geguckt im Grunde. Ich fand die Szenerien wahnsinnig schön. Ich fand es schön, diese beide Menschen anzugucken.
Aber erst das Buch lesen, dann die Serie.
Erst das Buch gucken, würde ich auch sagen.
Um eigene Bilder erstmal zu erschaffen. Total. Ne? Ich finde, das Buch hat mehr Humor. Mhm. Da sind bisschen lustigere Beobachtungen eingestreut, scharfsinnigere Beobachtungen. Und der Film dämpft das ein bisschen ab, indem die doch relativ oft so sehr betreten lange gucken. Das
immer diese Close-Ups. Man sieht immer so ihre Augen ganz in der Nähe.
Ja, das ist schon sehr emo-mäßig, muss man sagen. Aber das vielleicht gefällt das den jungen Leuten heutzutage.
Oder auch den älteren Leuten
heutzutage.
Oder auch
den älteren, ja, hier die kleine Petit. Aber ich würde sagen, das, was an dem Buch stark und was an dem Buch schwach ist, kommt ansonsten in der Serie auch beides zum Vorschein. Nämlich auch dieses, dass es eigentlich keine zutiefst dramatische Liebesgeschichte ist. Es ist eine anrührende Liebesgeschichte, aber scheinbar gibt es heutzutage trotz Klassenunterschieden, trotz finanziellen Problemen, trotz psychischen Einschränkungen nicht mehr die großen Hindernisse, dass zwei Menschen zueinander finden können. Das wäre die Botschaft.
Das stimmt.
Der ganz große Krawall ist vorbei und vielleicht wird man deswegen auch so selbstbezüglich, weil man nicht mehr für eine bessere Welt kämpfen muss, weil das Leiden ist nicht groß genug. Läuft schon zu viel gut.
Das eigene Leiden ist auch schon anstrengend.
Ja, aber was ist das für ein Leiden, ne?
Ach ja, vielleicht finden wir das beim nächsten Buch raus.
Genau. Übersetzt hat Normal People und es heißt Zoe Beck, genau. Und das ist jetzt gerade erschienen im Luchterhand Verlag. Ich glaube 320 Seiten. Und Zoe Beck ist selber Autorin. Die schreibt, glaube ich, vor allem Krimis und Thriller. Und jetzt kommt eine geniale Überleitung, Nefeli, halte ich fest.
Ich halte mich wirklich am Tisch fest.
Wir haben das nächste Mal eine super Krimi-Buchautorin als Gast in unserem Podcast, Simone Buchholz. Und sie bringt ein Buch mit, über das sie unbedingt mit uns reden möchte. Aus was für Gründen, wissen wir noch nicht. Und was für ein Buch ist, das wissen wir auch noch nicht. Aber das wird bestimmt aufregend. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon.
Ich mich auch.
Ja, du auch? Oder willst du noch bleiben? Ich kann ja schon mal gehen.
Ich bleib einfach noch hier sitzen und gucke das Buch an, fasse das Buch an von Sally Rooney. Nein, vielleicht sollten wir beide gehen.
Okay, bye bye.
Tschüss.